Wenn wir über diese Themen sprechen, haben sie alle einen Zusammenhang. Und zwar der Zusammenhang ist, dass wir in dieser Gemeinde eine Botschaft verkündigen, die mit dem zu tun hat, dass wir Nachfolger Jesu sind. Nicht im traditionsmäßigen Sinn, sondern im biblischen Sinn wollen wir Jesus nachfolgen. Das bedeutet, dass wir erkannt haben, jeder für sich persönlich, dass er verloren ist und dass er die Hilfe Gottes in Jesus Christus braucht, um aus der Sünde herauszukommen in die wunderbare Freiheit des Heiligen Geistes in Jesus Christus. Nur Jesus ist fähig, uns zu befreien von der Sklaverei der Sünde und uns zu Kindern Gottes zu machen. Er nimmt von uns, wenn wir unsere Sündenlast zu ihm bringen, er nimmt von uns diese Last und auch die Folgen von der Sünde, nämlich das ewige Gericht, so dass wir Menschen sind, die wissen, unsere Vergangenheit ist vergeben. Unsere Gegenwart ist in seinen Händen und unsere Zukunft führt hin zu ihm. Besser kann es einem nicht gehen, als zu wissen, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alle eigentlich abgedeckt sind durch Jesus Christus. Aus diesem Zusammenhang und in diesem Zusammenhang der Nachfolge Jesu sprechen wir heute Abend über das Thema die Ehefrau, Stütze des Mannes, ja, würdenloser Schuhabstreifer nie. Wir haben am Sonntagmorgen versucht zu betonen, dass die Ehe, das ist im kleinen Format, was die Gemeinde Jesu ist im größeren Format. Was eine örtliche Gemeinde darstellen soll an jedem Ort, ist ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes zur Ausstrahlung kommt. Wo andere Menschen uns in der Gemeinde Jesu anschauen, unser Benehmen, unser Umgang mit Gott und unser Umgang miteinander. Und diese Menschen sehen und hören durch unseren Umgang, aha, das sind Menschen, die voll sind von Gottes Herrlichkeit. Sie denken anders, sie reden anders und sie handeln anders als Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist die Gemeinde im größeren Format. Und weil die Familie auch das im kleineren Format darstellen soll, im kleineren Raum, haben wir in der Familie auch darauf zu achten, dass wir wissen, was die biblischen Werte und Regelungen sind für die Familie. Wir leben in einer Zeit heute, die man als emanzipiert nennen will. Emanzipierung bedeutet Befreiung. Und heute wollen Leute befreit sein. Und sie meinen, die Werte und die Normen der Vergangenheit haben sie eingekettet, haben sie gebunden. Und sie wollen frei sein von den Bindungen der Vergangenheit. Sie wollen frei sein, dass sie ein erfülltes und gutes Leben führen können. Nur die Emanzipationswelle mag hier und da gute Ansätze gehabt haben und manche gute Punkte. Manche Dinge sind eventuell wertvoll. Aber die Emanzipationswelle, die unsere Welt heute überschwemmt, vor allem was die Lage und die Situation der Frau ist in der Ehe, bringt mit sich eine unbiblische Strömung. Wir nennen das die feministische Theologie, bei der die biblische Aussage über die Rolle der Frau in der Ehe und in der Gemeinde völlig verachtet wird. Vielleicht aus zwei Gründen. Vielleicht aus dem einen Grund, weil manche in der feministischen theologischen Richtung die ganze Bibel ablehnen. Und ihnen ist es mehr oder weniger egal, was die ganze Bibel sagt. Es gibt aber auch andere, darunter eine ganze Menge heute, von Leuten, die evangelikal heißen wollen. Sie wollen sich Christen nennen in dem Sinn, wie ich das sagte gleich am Anfang der Stunde. Sie wollen sich so Christen nennen, aber sie wollen mit diesen Bibelstellen sehen, dass wir in einer anderen Zeit leben und das gelte nicht mehr für heute. Das sei kulturell bedingt und zeitlich bedingt für die Zeit Jesu, würde aber heute nicht mehr Gültigkeit haben. Diese Aussagen über die Frau in der Ehe wären überholt, altmodisch. Ich habe mit vielen gesprochen, bestimmt auch du, mit vielen gesprochen, die so denken, die wie geprägt werden von solchem Denken. Nun, wenn es stimmt, dass die Familie eine kleine Gemeinde darstellt, dann dürfen wir nicht einfach so sagen, feministische Theologie ist nicht so wichtig. Denn diese unbiblische Theologie greift die Familie an und es ist auch direkt ein Angriff auf die Gemeinde Jesu. Jede Familie, die angegriffen wird in der Gemeinde, bedeutet auch einen Angriff auf die ganze Gemeinde als gesamte Körperschaft. Ich denke, es dürfte uns geläufig sein oder klar sein, dass diese Woche eine sehr wichtige Woche ist, nicht nur für die Familien, sondern eine sehr wichtige Woche ist für die gesamte Gemeinde. Wir haben in unserer Gemeinde in Stuttgart vor etwa 1,5 Jahren 6 oder 7 Hochzeiten innerhalb von wenigen Monaten. Und ich pflege die Gewohnheit, mindestens 5, 6 oder 7 Abende zu verbringen, jeweils circa 2 Stunden, mit jedem Paar, das ich traue, um sie vorzubereiten auf die Ehe. Wir gehen tief ins Gespräch über viele biblische Punkte der Ehe und ich will mich überzeugen, dass sie wissen, was die Bibel darüber sagt und dass sie sich im Klaren sind, dass eine biblische Ehe Gottes Plan ist für heute. Nun, mit 6 Hochzeiten und jeweils 6 Stunden der Vorbereitung, ich habe mich getroffen im Kommen und Gehen für eine Weile da, als alle paar Wochen eine Hochzeit kam, um da fertig zu werden mit den Vorbereitungen. Ich wurde ein bisschen müde und ich dachte, oh, das ist zu viel. Vielleicht könnte ich das kürzen. Und dann überlegte ich mir eins. Wenn ich nicht daran arbeite, dass diese jungen Paare eine gute geistliche, biblische Basis für ihre Ehe und Familie haben, kann es auch nicht gewährleistet sein, dass in 5 oder 10 Jahren sie ihre Eheprobleme nicht in die Gemeinde bringen. Aber wenn sie eine gesunde Ehe haben, tragen sie ihre gesunde Ehe in die Gemeinde und segnen die Gemeinde. Und eine solch gesegnete Gemeinde segnet auch ihre Ehe. Und eine Wechselbeziehung besteht zwischen gesunden Ehen und der gesunden Gemeinde. So dass ich auch aufgehört habe zu seufzen und weitergemacht habe mit Freuden an der vorehelichen Vorbereitung dieser jungen Paare, wissend, das trägt langfristig zur gesamten Gesundheit der Gemeinde bei. Manche Gemeinden kranken an kranken Familien. Und heute Abend wollen wir wieder Hoffnung erwecken. Es ist mein Ziel, ich komme mit dem Gebet, dass Gott in uns Hoffnung erweckt, dass wir nicht kranken müssen in unseren Familien, sondern dass wir Hoffnung haben dürfen, es kann besser werden. Es kann aus der Problematik kommen, in der manche eventuell stecken. Wir nehmen die ganze Bibel an, so wie sie dasteht, als Gottes vertrauenswürdiges Wort. Und sie gibt uns handfeste Anweisungen für jeden Bereich des Lebens, auch für die Ehe und Familie, auch für den Plan Gottes für die Frau. Und sein Plan ist unüberbietbar perfekt. Es ist ein vollkommener Plan. Wir können es nicht bessern. Manche Leute denken, sie hätten eine bessere Idee. Aber das ist nicht so. Wenn man nach dem Plan Gottes lebt, gibt es eine sehr, sehr glückliche Ehe. Und die Auswirkung ist positiv für die eigene Familie, für die ganze Verwandtschaft, für die Gemeinde und auch insgesamt für das ganze Land. Heute Abend 4 Gedanken. Und ich denke, manche sind gekommen, eventuell mit einer Frage, muss ich heute Abend ducken? Wie wird geschossen heute Abend? Ich möchte euch alle beruhigen. Vor wenigen Wochen hatten wir einen Gast in unserer Bibelstunde in Stuttgart, der anschließend mit mir sprechen wollte. Der sagte, weil ich über geistliche Gesundheit in der Gemeinde an dem Abend in der Bibelstunde sprach, er sagte, wann ist eine Gemeinde gesund? Wann ist eine Gemeinde gesund? Und ich sagte, ja, was ist Ihre Vorstellung? Er sagte, ich denke, eine Gemeinde ist gesund, wenn die Frauen sich endlich bekleiden sollen, wie sie sich bekleiden sollen. Und ich dachte, oh, da wusste ich sofort, wo ich war mit ihm. Und er redete und redete so 5 oder 10 Minuten gegen die Frauen und wie sie sich aufführen und so weiter. Und ich sagte, Sie, wie ist es in Ihrer Auffassung? Kommen die Männer ungeschoren davon weg? Sie haben kein Wort erhoben gegen die Männer. Was sollen die Männer nicht tun? Was sollen sie tun? Oh, es war schauderhaft eigentlich zu merken, wie sehr er auf die Frauen runterschaute und auf sie losging. Und das ist mir schon Jahre ein großes Problem. Wenn man über die Ehe spricht und wir zu diesem Thema kommen, dass eine Frau eine gewisse Rolle auszuführen hat, ist es mir zu einer großen Last geworden, dass die Männer zu oft unangesprochen wegkommen von der Aussprache über die Ehe und Familie. Und weil ich ein Mann bin, pflege ich meistens die Gewohnheit, die Männer viel schärfer anzusprechen als die Frauen. Denn ich bin überzeugt davon, weil wir das Haupt der Ehe sind, diese Rolle, die Gott uns zugeteilt hat, haben wir auch mehr Verantwortung. Wenn es falsch geht, da haben wir eigentlich, weil wir Aufseher sind, haben wir eigentlich von Christus diese Aufgabe bekommen, danach zu schauen, dass es sich bessert. Nun, die Tatsache, dass viele Männer das nicht sehen und nicht ausführen, ist ein großes Problem. Heute Abend aber ist unser Thema über die Frau und ich möchte aus der Schrift versuchen zu ermutigen. Gottes Plan ist wunderbar und es ist ein ermutigender Weg für uns alle zu gehen, für Mann sowie auch für Frau in der Ehe. 4 Dinge. Erstens die Aufgabe, zweitens die Praxis, drittens das Problem und viertens die Lösung. Erstens die Aufgabe der Ehefrau. 1. Mose 2, Vers 18 sagte, dass Gott eine Gehilfin machen wollte, die ihm entspricht. Eine Stütze des Mannes, die zu ihm steht. Sie kam nicht zuerst, sondern sie kam an zweiter Stelle in der Schöpfung. Und Gott machte sie mit einer ganz besonderen Rollenführung, dass sie ihren Mann unterstützt in der Aufgabe, die Gott ihm zugeteilt hat. Adam war alleine und Gott machte ihm eine passende Gefährtin, eine passende, ihm passende Person. Manche denken eventuell, der arme Adam, heute haben wir es so gut, man kann sich auswählen. Es gibt viele Möglichkeiten, der arme Adam hatte nur eine. Nun denke auch, Gott machte eine vollkommene Eva bei der Schöpfung und sie war bestimmt sehenswürdig, auch hörenswürdig, vom Charakter sehr gut. Ich denke, eine sehr feine Person. Nun, die Gott geplante Rolle ist eine vollkommene Rolle. Die Rolle des Mannes als Versorger, als Träger, als Beschützer und als Retter der Frau, als Helfer für die Frau. Und wir haben gestern Abend gesehen, er dient seiner Frau, wie Christus seiner Gemeinde dient. Ihr Männer, liebet eure Frauen gleich, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst aufgeopfert hat für seine Gemeinde. Er hat der Frau zu dienen. Und wiederum, sie hat ihm zu dienen. Und wir sehen, es ist eine Wechselbeziehung des gegenseitigen Dienens. Sie ist Stütze, die Getragene und die Versorgte, aber eine Gehilfin. Sie ist physisch und gefühlsmäßig dazu besonders begabt. Die Emanzipationswelle will behaupten, dass Männer und Frauen gleich seien. Also, ich möchte euch sagen, das ist eine Lüge vom Feind, die uns verwirren will. Männer und Frauen sind physisch nicht gleich. Sie sind gefühlsmäßig nicht gleich. Sie haben nicht eine gleiche Einstellung zu grundsätzlichen Dingen manchmal. Und nach vielen Jahren der Ehe Wir Ehemänner können mit Freuden sagen, wir lernen immer noch unsere Frauen zu verstehen. Und das ist gut so. Aber das Umgekehrte bestimmt ist auch die Wahrheit, dass die Frauen uns zu erkennen, zu verstehen lernen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Sekretärin gehabt, die mir eine große Hilfe war mit einer Erkenntnis. Sie sagte, Roger, Frauen sind gute Sekretärinnen, Männer sind für diese Arbeit nicht sehr gut geeignet. Ich sagte, Jana, sag mir mehr. Sie sagte, Männer sind oder tendieren, Globaldenker zu sein. Sie schmieden die Pläne. Und die Frauen tendieren, detailorientiert zu sein und führen diese Pläne gern aus. Sie können die Zeitabläufe für die Ausführung eines Projekts sehr gut ausdenken. Ich sage tendieren, natürlich gibt es gute Ausnahmen in beiden Richtungen, aber es ist meine Beobachtung, dass das auch stimmt. In unserer Ehe habe ich meine Frau jahrelang nicht verstanden. Und als die Sekretärin mir das sagte, da musste ich zurückdenken und ich sagte, bin ich ein Dummkopf, dass ich nicht sah, dass gerade die Begabung, die Gott meiner Frau gegeben hat, mir zur Hilfe gemeint wurde. Illustration, wir wollen irgendwo zu Leuten am Sonntagnachmittag, wir werden eingeladen zu Kaffee und ich sage, Schatz, wir müssen um 3 Uhr abfahren, um rechtzeitig anzukommen. Um 3:04 fällt es ihr ein, ach, ich sollte ein Geschenk mitnehmen. 3:04. Nun, bis die Kinder und alles eingepackt hat, ist ja klar, dass manchmal das vergessen wird. Aber im letzten Augenblick fällt es ihr ein. Nun, ich sage, okay, hol dir das Geschenk und sie geht zum Regal und holt sich was raus. Aber dann muss es noch das passende Geschenkpapier haben, in passender Farbe, und noch eine Schleife dran, mit all diesen kleinen Wickeln dran. Und bis sie die Schere sucht, und ich sage, Schatz, wir sollen um 3 abfahren, um rechtzeitig anzukommen. Und ich denke, wenn sie sich nur nicht verlieren würde in diesen Kleinigkeiten und Details. Und sie denkt, wenn er bloß sich kümmern würde um Kleinigkeiten. Nun, merken wir wohl, das Auge für die Kleinigkeiten, das Gott den Frauen geschenkt hat, ist eine Gabe für jede Ehe. Wir Männer denken nicht so. Wir können über Kleinigkeiten hinweg stolpern und sie gar nicht sehen. Und ich sehe das oft, wenn wir zur Planung zusammenkommen als Männer. Wir denken, ja, das müssen wir machen. Aber wir müssen einen Arbeitsplan aufstellen, wie das gemacht werden kann. Eine Frau so um 10.30 Uhr oder 11 Uhr morgens hat ihr Mittagessen bis auf die Minute geplant. Und sie weiß, das muss um die Zeit rankommen, wo es um 12 Uhr auf den Tisch kommen soll. Und sie hat einen Ablauf und jeden Tag macht sie detailorientiert nach dem Ablauf. Und der Mann kommt rein und sie sagt, stör mich bitte nicht, ich bin in meinem Element drin. Wenn wir Ehemänner erkennen würden, dass die Frauen eine andere Sicht für manche Sachen haben, wären manche Ehereibereien nicht zustande gekommen. Gott begabt die Frau anders, als er uns Männer begabt. Und Gott wollte es so. Und manchmal muss meine detailorientierte Frau von dem global denkenden Mann hören, Schatz, jetzt müssen wir doch abfahren. Du musst die Kleinigkeiten vergessen. Und manchmal muss ich mir sagen lassen von meiner detailorientierten Frau, Schatz, denke an die Details bitte, dass nichts schief geht. Und ich muss Stille halten und sagen, das ist Gottes Werkzeug in meinem Leben mir zum Dienst. Ich bin so dankbar, das erkannt zu haben und kann euch nur ermutigen in euren Ehen, aufzuhören mit dem Denken, Männer und Frauen seien gleich. Sie sind nicht gleich. Gott sei Dank, wir sind nicht gleich. Wir sind anders veranlagt, anders gelagert in vielen verschiedenen Dingen, aber das ist zum Segen unserer aller Ehen. Diese Rolle der Stütze des Mannes ist eine gute Rolle, ist eine gute Aufgabe. Es ist nicht eine würdenlose Aufgabe, sondern eine sehr erhebende Aufgabe, die Gott den Frauen gegeben hat. Ich möchte bitten, dass wir miteinander Epheser 5 aufschlagen, wenn du deine Bibel in der Nähe hast. Epheser 5 als Leitfaden für unsere Gedanken für die nächsten Minuten, was es bedeutet, in der Rolle der Unterstützung in der Ehe und Familie, diese Rolle mit der gleichen und mit der richtigen Einstellung auszuführen. Denn es gibt Leute, die auch im Betrieb unterstützen, aber sie tun es mit Zähneknirschen. Es ist aber eine Rolle, die gut ist, und wenn eine Frau diese Rolle als gut bejaht, dann macht sie es nicht mit Zähneknirschen und nicht mit Widerwillen, sondern sie macht es mit Elan, weil sie es mit Freuden macht. Sie macht es mit Freuden, weil sie es als ein von Gott gegebener Auftrag akzeptiert. Epheser 5, Vers 21. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Dachbegriff, gegenseitige Untertänigkeit, Hochachtung und gegenseitiger Demut. Jetzt, wie wirkt sich das aus? Gruppe 1, die Frauen, seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er ist des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Nun, diese Bibelstelle, wie gesagt, wird von vielen als Steckenpferd geritten zum Leidwesen des Textes der Schrift insgesamt und zum Leidwesen auch der Beziehung zu Frauen. Aber diese Bibelstelle ist nicht unmissverständlich in dem, was sie sagt. Zunächst einmal möchten wir noch einmal feststellen heute Abend, wir haben Christus als unser Haupt. Gott ist das Haupt von Christus, nach 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus eines jeglichen Mannes Haupt ist, der Mann aber des Weibes Haupt, Gott aber Christi Haupt. Gott Vater, Gott Sohn, Ehemann, Ehefrau. Das ist Gottes Ordnung. Jeder in seinem Platz, jede Person an dem Platz, an den Gott uns hingestellt hat. Und wir sehen in Epheser 5, Vers 22, ein Parallelvers dazu in Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen seid euren Männern untertan, wie sich das geziemt in dem Herrn. Das Wort geziemt ist das Wort rechtmäßig. Nach dem Recht Gottes, nach der Verordnung Gottes. Es ist Gottes Plan, dass die Frau diese untertänige Stellung hat in der Ehe. Meine Frau und ich haben einmal, als wir im Urlaub waren, haben wir ein Tandemfahrrad gefunden und sind mit dem Tandemfahrrad an einem See entlang gefahren. Ich weiß es nicht, ob du es je versucht hast, mit einem Tandemfahrrad mit zwei Führern vorne zu fahren. Ein Tandemfahrrad ist gemeint, dass beide arbeiten, dass man hinkommt, aber nur einer hat die Lenkstange in der Hand. Und das, ich sage euch, wie das Fahrrad gebaut wurde, es war zusammengebastelt aus zwei Fahrrädern und nicht als Tandem extra von der Firma hergestellt. Und das war wirklich ein Trick, das zu fahren, sodass wir nicht umkippten. Und ich war dankbar, dass wir beide die Freude haben konnten, sah aber, wie schwer die Lenkung war. Aber wir beide arbeiteten, dass wir vorwärts kamen. Gott sieht, in jeder menschlichen Institution muss jemand die letzte Verantwortung tragen. Das ist der Mann. Und hier in der untertänigen Rolle hat die Frau nicht die Aufgabe, die letztendliche Verantwortung zu tragen, sondern sie ist geschützt von dieser Last. Das ist das, was gemeint ist. Sie bleibt geschützt von der Last, die endgültige Verantwortung tragen zu müssen. Und es ist gut so. Sie kümmert sich um andere Dinge. Warum muss sie sich auch noch um das kümmern, denkt der Herr, und macht auch den Ehemann in diese Rolle als verantwortlich. Es ist eine demütige Haltung. die sie einnehmen soll. Und ich möchte sagen, Untertänigkeit bedeutet sich unterordnen. Und da kommt gleich von vielen ein Gedanke hoch. Aha. Das bedeutet, dass die Frau weniger Wert hat und weniger Wert ist wie der Mann. Und ich möchte hier drei Dinge sagen, was Untertänigkeit nicht ist. Erstens, es ist nicht eine unwürdige Stellung. Nicht eine Stellung von niedrigem Wert. Wir gehen vom Wertsystem der Welt aus, leider, wenn wir so falsch denken, dass eine Frau, die eine unterstützende Rolle hat in der Ehe, von weniger Wert wäre als der Ehemann, der die leitende Stellung hat. In 1. Petrus 3,7 heißt es, und ihr Männer wohnet mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als bei dem Schwächeren und erweiset ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Wir sind Miterben vor Gott auf der gleichen Stufe. Beide haben den gleichen Wert. Wisst ihr, worauf das Wertsystem der Welt aufgebaut ist? Auf Leistung. Und Hochleistungssportler stehen vorne dran, sodass alle sie sehen können. Und unser Denken ist, wer das meiste leistet, steht vorne dran. Und wenn jemand hinten dran steht, heißt es, der sei wertloser. Übrigens in unserer deutschen Sprache hört man oft der Begriff, oh, der ist ein sehr wertvoller Mensch. Darf ich uns heute Abend sagen, es wäre gut, wir streichen diesen Begriff aus unserem Vokabular. Warum? Weil wir alle den gleichen Wert haben. Ob wir Behinderte sind, geistig oder gehbehindert, oder ganz normal sind, weniger intelligent, hochintelligent, Mann oder Frau, wir haben alle vor Gott den gleichen Wert. Und in der Gemeinde Jesu sind wir Miterben, ob Mann oder Frau. Wir sind alle auf der gleichen Stufe, was die Wertfrage anbelangt. Und wenn jemand behauptet, eine Frau wäre wegen dieser Stellung von weniger Wert zu betrachten, dann denkt er völlig unbiblisch. Das heißt in Galater 3, Vers 28, in Christus ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Weib, denn ihr seid aller einer in Christus. Galater 3, Vers 28. Ein gläubiger Ehemann kann nicht behaupten, einen höheren Wert oder eine höhere Wertstellung zu haben, weil er die Aufsicht hat. Und wir denken dabei, wenn wir so denken würden, wir denken falsch. Aber das ist nicht 20. Jahrhundert-Denken. Das ist Denken von dem gefallenen Menschen. Jesus hatte das gleiche Problem angesprochen zu seiner Zeit. In Matthäus Evangelium 20, Vers 26, sagte Jesus einmal, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und das war in dem Zusammenhang, ihr habt eure Feste. Und der, der geehrt werden will, der kommt und setzt sich hier vorne an den ersten Platz. Und der wird geehrt, der wird vorne gesehen als der Geachtete. So denkt ihr in der Welt. Und Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, euer Schuhputzer, euer Freund, der euch dient und unterstützt und hilft, gleich wie des Menschensohn nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern damit er diene und sein Leben gebe zum Lösegeld für viele. Freunde und Geschwister, heute Abend, wenn wir es richtig blicken, ist es eigentlich gleich in der Ehe. Der Mann dient der Frau, die Frau dient dem Mann. Und die Wechselbeziehung des Dienstes bedeutet, der eine versucht, dem anderen die Wendeltreppe hinaufzujagen. Wir dienen einander, ermutigen einander. Und wir haben all die Bibelstellen für die gesamte Gemeinde hier zum Wort. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Das gilt für die Familie, das gilt für die Ehe und für Ehemann und Ehefrau. Und hier an dieser Stelle möchten wir deutlich eine falsche Einstellung korrigieren. Wenn jemand sagt, die Frau hätte weniger Wert, weil sie diese untertänige Rolle auszuführen hätte. Übrigens, es sollte gemerkt werden, Dienst ist nicht eine natürliche Neigung der Menschheit. Mein Vater hat ein Lebensmittelgeschäft und hat einen angestellt aus meiner Schulklasse. Und eine der ersten Arbeiten, die er ihm gab, war das Putzen vom Klo. Es musste geputzt werden. Und er stand da an der Tür vom Klo, als mein Vater ihm die Anweisung gab, und er sagte, das mache ich nicht. Und mein Vater sagte, eben doch. Die dreckige Arbeit mache ich nicht. Ein Diener ist einer, der sich nicht scheut, auch dreckige Arbeiten zu tun, die anderen eine Hilfe sind. Nun, das gilt für beide. Der Mann dient der Frau auch mit manchen unangenehmen Aufgaben. Und die Frau dient dem Mann auch, wenn es manchmal unangenehm ist. Aber es ist gegenseitig. Und nicht, dass eine die ganze Dreckarbeit bekommt und der andere alle Ehre. Im Gegenteil, wir beide versuchen, dem anderen mit Ehrerbietung zuvorzukommen. Es bedeutet nicht eine Stellung von niedrigerem Wert als der Ehemann. Und zweitens, es bedeutet nicht Unterjochung. Es bedeutet nicht Versklavung. Nicht, dass der Ehemann seine Frau herumzudirigieren hat. Übrigens, und das ist hier äußerst wichtig, an wen wird dieser Befehl in Vers 22 gerichtet? Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Manche Männer scheinen diesen Vers so zu lesen. Ihr Männer, machet eure Frauen untertan. Aber das steht nicht im Text. Gestern Abend hörte ich witzmäßig an der Tür, dass die Männer heute Abend was zu hören bekommen nach der Predigt von gestern Abend. Ich hoffe nicht. Denn es ist nicht die Aufgabe der Frauen, den Männern das unter die Nase zu reiben, wie sie sich als Haupt zu benehmen haben, genauso wenig wie es die Aufgabe des Mannes ist, seiner Frau ständig einzuschieben, wie sie sich untertänig aufführen soll. Gottes Wort ist an die Frauen gerichtet für die Frauen und an uns Männer gerichtet für uns, so dass es nicht für uns da ist als Waffe gegen den Ehepartner, dass wir den anderen ein bisschen einhämmern damit, so sollst du dich aufführen, sondern ich führe meine Aufgabe aus und meine Verantwortung, wie ich das machen soll und bete für meine Frau, dass Gott ihr Gnade gibt, das auch zu tun, wie sie das tun soll. Und dass nicht herumdirigiert wird in der Ehe, sodass die Frau in diese Stellung gebracht werden müsste oder gezwungen werden müsste. Es bedeutet nicht, dass der Mann die Freude haben kann, Leidensfreude, seine Frau zu unterjochen, sondern die Freude haben kann, sie als Mensch zu beachten, so wie er Mensch ist. Drittens, es bedeutet auch nicht, dass die Frau nur dann untertan zu sein hat, wenn der Mann gläubig ist und wenn er immer nett ist und wenn er immer vollkommen sie liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es kam eine Frau auf mich zu, einmal nachdem ich über diese Dinge gesprochen habe, und sagte, gut, das ist natürlich sehr, sehr fein. Wenn ein Ehemann seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann ist Untertänigkeit gar kein Problem. Aber mein Mann liebt mich nicht, so also muss ich nicht. Ich bin meine Verantwortung enthoben, weil er seine nicht ausführt. Das ist ein falsches Lesen der Bibel. Denn die Schrift sagt, wir Männer haben unsere Frauen zu lieben, ungeachtet, ob sie biblisch untertänig sind oder nicht. Und die Frauen haben ihre Männer zu lieben und auch sie zu achten, ob die Männer vollkommen sind in der Ausführung ihrer Rolle oder nicht. Schlagen wir gemeinsam 1. Petrus Kapitel 3 auf. 1. Petrus Kapitel 3. Wir kommen zurück zu Epheser 5. Aber an dieser Stelle, wenn wir dabei sind zu sagen, was es nicht bedeutet, müssen wir diese Bibelstelle miteinander betrachten. Gleicherweise sollen auch die Frauen ihren eigenen Männern untertan sein, damit, wenn auch etliche Männer dem Worte nicht glauben, zu Klartext, sie sind nicht Christen. Die Frau ist wiedergeboren, sie ist Christ, und der Mann ist kein Christ. Und der Fall muss der sein, dass sie nach der nach Schließung der Ehe zum Glauben kam. Denn die Schrift sagt anderswo, dass die Ehe kein Missionsfeld ist. Und dass die Frau nicht heiraten darf, mit der Hoffnung, sie könne ihn als Ungläubigen gewinnen. Gläubige mit Gläubigen sollen alleine heiraten. Aber hier ist wahrscheinlich so ein Fall, dass die Frau zum Glauben kam, nachdem sie schon verheiratet waren. Und jetzt ist die eigentlich in Sorge, mein Mann ist kein Christ. Er ist verloren und sie will ihn gewinnen. Und sie schaltet dabei Evangeliumsrundfunk an, wenn er durch die Tür kommt. Oder nimmt es abends auf, damit, wenn er morgens aufsteht, sie es vom Kassettenrekorder abspielen kann. Hat am Spiegel etliche Sprüche. Unter dem Kopfkissen hat sie auch Sprüche. Und tut auch zu seinem Mittagessen in den Beutel auch noch Sprüche, damit sie ihn bombardieren kann mit der Schrift. Ist das, was hier gemeint ist? Sicherlich nicht. Es heißt hier, wenn der Mann nicht glaubt, dass sie, diese Männer, durch der Frauenwandel ohne Wort, nicht ohne das Wort Gottes, sondern ohne Wort, ohne ständiges Einreden auf den Mann, gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, nicht die Betonung auf Äußerlichkeiten, hier heißt es Schmuck, und Haarflechten und Gold umhängen und Kleider anlegen, dass die Betonung nicht darauf sein soll, sondern die Betonung soll darauf sein, was die Frau ist im Inneren, im Herzen. Und hier gilt eigentlich das für beide, was hier kommt als nächstes Wort. Aber besonders hier sind die Frauen angesprochen, deren Männer nicht gläubig sind. Es ist der verborgene Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist. Woher kommt dieser sanfte, stille Geist? Kommt dieser sanfte, stille Geist aus der heutigen Musik? Kommt er aus Reisen in aller Welt? Kommt er aus der Selbstverwirklichung im Berufsleben oder sonst wo? Dieser sanfte, stille Geist ist Gottes Geist. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes in uns, die Demut bewirkt. Es ist die Bereitschaft, die Zunge zu beißen, wenn man ganz gerne mal dem mal die Meinung sagen wollte. Das hat er gemacht und dem will ich sagen. Das kann ich nicht stehen lassen, dem muss ich sagen. Und mit welchem Ton will ich das sagen? Es ist die Bereitschaft zu sagen, Herr, gib mir Gnade zu warten, bis ich abgekühlt bin und dass ich in Ruhe und in Liebe und in Zurückhaltung auch das vom Herzen sagen kann, was mich bewegt. Aber dass ich nicht über ihn herziehe, sondern in Liebe behandle als einen Menschen, den du liebst und dass ich ihn für dich gewinnen will. Als dein Kind. Das ist unmöglich in eigener Kraft. Das bringt keine einzige Frau fertig über viele Jahre ohne äußere Hilfe. Wir haben in unserer Gemeinde eine Frau, die ich nur bewundern kann. Sie heißt Maria Wolf. Sie hat mich schon eingeladen, ihre Beerdigung zu planen. Sie ist eine ältere Frau. Wir haben die Lieder schon ausgesucht. Der Text ist klar, schon abgelagert in meinen Akten zu Hause. Sie sagte, Bruder Pugh, ich will bereit sein, dass nichts irgendwie unordentlich ist, wenn ich sterbe. Ihr Mann von 38 Jahren war ihr zweiter Ehemann. Ihr erster Mann war gefallen im Krieg und sie heiratete den leiblichen Bruder ihres ersten Ehemannes. Und der Bruder war Trinker. Kein guter Mann. Der hat schon sogar im Laufe der Ehe, der 38 Jahre Ehe, hat er versucht, sie umzubringen einmal. Der war Grabsteinmacher und hat versucht, mit einem großen Stein einmal sie zu schlagen. Nur die Kinder haben das verheben können. 38 Jahre lang. Sie erzählte einmal von der Plage. Bruder Pugh sagte sie, er hat 2 Jahre mit mir nicht gesprochen. Wir haben versucht, ihm zu dienen. Er hat sich sein Essen ins Schlafzimmer geben lassen. Er hat im Schlafzimmer gegessen, er kam in die Wohnung, hat uns überhaupt nicht angesprochen, nicht mit einem Wort. Und er lief durch die Wohnung hin und her, sah uns, wir dienten ihm, wir gaben ihm Essen, ich und meine Tochter, aber er hat uns nicht angesprochen, nicht angeredet, überhaupt nicht. Und dann wurde er krank. Und er kam ins Krankenhaus. Und am ersten Tag hat Frau Wolf sich aufgemacht und ging zum Krankenhaus, um ihn zu besuchen. Als sie durch die Tür kam, sind seine Augen ganz weit aufgefallen und sein Mund auch. Und er sagte mit Erstaunen, du kommst zu mir? Wissend natürlich, dass er es nicht verdient hat mit seinem Benehmen. Und sie kam jeden Tag und hat seine Wäsche gewaschen und ihn besucht. Er kam nach Hause und hat aufgehört, im Schlafzimmer zu essen, hat sich an den Tisch gesetzt und gegessen mit der Familie. Sie liebte ihn. Durch das schwere Leiden kam Frau Wolf zum Glauben an Jesus Christus. Und 38 Jahre lang hatte sie Kraft, ihn zu lieben, weil sie ihn gewinnen wollte. Er war dann unter dem Sauerstoffzelt. Er hatte die Stimmbänder verloren wegen Kehlkopfkrebs als Alkoholiker und Raucher. War er schwer dran und kam ins Krankenhaus und sie sagte, oh Bruder Pugh, könnten Sie meinen Mann bitte nicht besuchen? Der war auf der Intensivstation. Ich sagte, oh gerne. Und ich kam zu ihr zuerst und wir beteten zusammen und ich ging dann zum Krankenhaus. Aber als wir beteten, sagte sie mit Tränen in den Augen, oh Bruder Pugh, wenn er nur gewonnen wird für Christus, wenn er nur in den Himmel kommen darf, keine Spur von Bitterkeit, keine Spur von all den Jahren des Leidens, nur geprägt von der Liebe. Herr, ich will, dass dieser Mann gewonnen wird. Und da bin ich zum Krankenhaus gegangen. 5 Minuten hat man bekanntlicherweise. Und ich habe mit ihm gesprochen. Und in 5 Minuten habe ich ihm das Evangelium gesagt. Er hat nur nicken können, keine Stimme mehr. Er erkannte mich, er wusste, wer ich war. Er hat uns abgewiesen vorher, als wir als Kindergruppe gekommen waren zur Wohnung, um ihm zu singen. Und da aber im Krankenhaus habe ich ihm das Evangelium gesagt. Herr Wolf, Sie können Jesus Christus jetzt aufnehmen und die Vergebung Gottes jetzt erleben, auch im letzten Augenblick Ihres Lebens. Und ich erklärte ihm Wort für Wort das Evangelium und sagte, Herr Wolf, sagen Sie diese Worte dem Herrn in Ihrem Herzen, selbst wenn Sie nicht reden können. Und dann habe ich mit ihm gebetet. Und sein letztes Wort an mich war, danke. Er ist am nächsten Tag gestorben. Werden wir ihn in dem Himmel sehen? Ich hoffe schwer. Ich weiß es nicht, natürlich. Das weiß allein der Herr. Aber was mir so eine große Sache ist, ist Frau Wolf, die 38 Jahre lang dieses Leid getragen hat. Verrufen in der ganzen Nachbarschaft. Sie sagte, Herr Pugh, wer beachtet mich überhaupt? Und ich sagte, Frau Wolf, Sie sind bekannt in vielen Teilen Deutschlands und auch in Amerika, weil ich über Sie gesprochen habe. Ihr Zeugnis ist so ein starkes Vorbild von dem, was es bedeutet, zu dienen und zu dienen und zu dienen und zu lieben. Um Christi willen. Ich möchte alle unter uns ermutigen, auch das Vorbild von Frau Wolf zu beachten, dass man bereit ist, auch eventuell schweres Leid, in das man hineingekommen ist in der Ehe und in dem man steht, mit Gottes Hilfe zu tragen. Es ist nicht möglich ohne die Hilfe Gottes. An dieser Stelle möchte ich kurz zurückkommen, zu Epheser Kapitel 5, Wenn es da heißt, die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn, so wie die Gemeinde Jesu Jesus Christus untertan zu sein hat, so soll die Frau ihrem Mann untertan sein. Nun, ich habe einmal von einem anderen gehört und da muss ich sagen, er hat recht. Im Grunde genommen haben die Männer die schwerere Aufgabe. Denn unser Vorbild hat nicht gefehlt. Unser Vorbild als Männer ist Jesus, der vollkommen liebte. Das Vorbild der Frauen ist eine leider noch unvollkommene Gemeinde Jesu, die ihrem Herrn noch unvollkommen untertan ist. Gott aber möge jeder Frau Kraft geben, ihre Männer zu lieben, so wie Titus 2, 3 bis 5 das sagt. Ihr Frauen, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Männer zu lieben. Scheinbar ist es schwer, uns Männer zu lieben. Und wenn ich an unsere Ehe denke, da muss ich sagen, meine Frau hat manches durchgemacht, mich zu lieben, so wie ich bin. Und ich bin sehr dankbar, dass sie aus dem Worte Gottes immer wieder gelernt hat und lernen wollte. Die Aufgabe der Frau, und da könnten wir noch eine Weile darüber sprechen, kommen wir aber zu der Praxis, zu der Ausführung. Manche Leute kümmern sich viel zu viel darum, was die Frau nicht kann, und viel zu wenig darüber, was die Frau kann, von der Schrift her gesehen. Und ich möchte, dass wir Sprüche 31 kurz mal aufschlagen. Es ist die Muttertagsbibelstelle. Die tugendsame Frau von Sprüche 31. Eine Bibelstelle, die eine solche Persönlichkeit beschreibt, wie man sich das nur erträumen könnte. Nicht, was sie mit dieser 5000 Mark Telefonrechnung machen sollten, die durch diesen ersten Monat entstand. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Ehemann sich verlassen kann auf seine Ehefrau, dass sie nicht, wie man sagt im Schwäbischen, dummes Zeug macht. Sie ist eine vertrauenswürdige Frau, die weiß, wie Verantwortung zu tragen ist in ihrer Position, wenn er sich auf sie verlässt. In den Versen 13 und 14 sehen wir Vers 12, ihre Unterstützung. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses ihr ganzes Leben lang. Sie ist die Stütze des Mannes. Sie tut, was sie kann, um ihre Liebe für den Mann zum Ausdruck zu bringen. Und tut Gutes. Ich kenne manche Frauen, die in der Seelsorge zu mir gesagt haben, und wenn ich dem nur eins auswischen kann, das mache ich. Das ist nicht die tugendsame Frau hier in diesem Text, die ihrem Mann sich rächen wollte an ihrem Mann, sondern sie tut ihm Gutes. Natürlich, das Gute hat manchmal Korrigierendes in sich, aber nicht Rächendes. Sie muss ihn eventuell ansprechen auf Fehler, die er macht, hoffentlich so, denn sie sieht sie besser als andere. Meine Frau ist meine beste Kritikerin, was die Predigt anbelangt. Mir ist es mehr oder weniger egal, was alle anderen sagen. Das will ich wissen, was meine Frau sagt. Denn sie kennt mich besser, als alle anderen kennen. Und wenn sie mich korrigiert, wo ich an irgendeiner Stelle schwach war in einer Erklärung, dann weiß ich, wie sie es meint. Dass es aus einem Herzen kommt, das mir helfen will. Sie erweist mir Gutes in diesem Sinn. In den Versen 13 und 14 sehen wir, viertens, ihre Produktivität. Sie ist sicherlich eine Schwäbin gewesen. Sie zieht Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Und wie die Handelsschiffe bringt sie ihr Brot aus der Ferne herbei. Und schau mal auch die Verse 6, 16 bis 19, auch in diesem Sinn. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Und mit dem Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stählt ihre Arme. Sie sieht, dass ihre Arbeit gedeiht, ihr Licht geht des Nachts nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie ist eine tüchtige Frau, die weiß, mit ihrer Zeit richtig umzugehen. Sie ist keine faulenzende Frau, die einfach ihre Zeit vertrödelt. Wir lesen in dem ersten auch, bestimmt denkst du, ja, natürlich, wenn ich Mägde gehabt hätte, dann, oder wenn ich Mägde haben würde, dann würde alles bei mir auch genauso aussehen, wie es heißt, sie befiehlt ihre Mägde frühmorgens. Nun, unsere Mägde heute heißen BBC und AEG und Bosch und Siemens. Wir haben manche Geräte heute, die Leute damals nicht hatten, und haben sehr viel Unterstützung für die Familie und für die Frau in dem Haushalt. Und daher dürfen wir auch sehen, die Produktivität und auch die Bereitschaft zu arbeiten soll eine geistliche, gottwohlgefällige Frau kennzeichnen. Vers 15 spricht fünftens von ihrer Aufopferung. Vers 15 sagt, bevor der Morgen graut, ist sie schon auf und gibt Speise heraus für ihr Haus und befiehlt ihren Mägden. Sie ist bereit, sich zu opfern für die Familie. Sie tut, was sie kann, auch wenn es was kostet. Und ich bin dankbar für eine Frau selber, die bereit ist und war, schwer zu arbeiten. Ich bewundere meine Frau, was das anbelangt, wie bereit sie ist, tüchtig zu arbeiten, jeden Tag. Und kann auch das nur hervorheben in Dankbarkeit. Vers 17 spricht von ihrer Stärke. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stählt ihre Arme. Sie ist eine Frau, die innerlich auch Würde trägt, innerliche, geistige und geistliche Stärke, wo sie es kann. Sie sieht auch in den Versen 20 bis 24 richtige Prioritäten. Und hier gibt's manche Probleme. Vers 20, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Übrigens, vom Text her, Scharlach war eine schwere Farbe zu finden, aber auch interessant. Sie arbeitet und denkt an ihre Familie weit im Voraus, sodass für sie es kein Problem ist, der Winter kommt. Sie ist vorbereitet, sie macht Vorkehrungen. Sie macht sich selbst Decken, linnenen Purpur ist ihr Gewand, ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Die Toren der Stadt übrigens, das war das Rathaus von damals. Und sie unterstützte ihren Mann, sodass er zur Leitung kam in der Umgebung. Sie macht Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Sie hat ihre Prioritäten. In den Versen 11 und 23, wir sehen, ihr Ehemann ist an erster Stelle. Zweitens, wir sehen, sie sorgt für ihre Kinder, Vers 21. Und drittens, in Vers 20, auch die Armen außerhalb. Gottes Plan ist es nicht, dass eine Frau sich mehr kümmern soll um die außerhalb der Familie als die Familie. Und die wichtigste Persönlichkeit in ihrem Leben ist ihr Ehemann. Und ich kann das Gleiche sagen über mich. Die wichtigste Person in meinem Leben auf dieser Erde ist meine Ehefrau. Ich bin Nancy Spezialist und sie ist Roger Spezialist. Wir haben die Aufgabe, mehr zu wissen übereinander als über alle anderen Menschen in der Welt. Und an erster Stelle in ihrem Leben auf der Erde, hinter Gott, ist ihr Ehemann. Bitte, macht nicht der Fehler, junge Frauen, macht nicht den Fehler, den viele junge Frauen machen, dass wenn die Kinder kommen, die Kinder rücken an erste Stelle und der Mann an zweite Stelle. Der Ehemann bleibt in der ganzen Ehe an erster Stelle zu beachten und die Kinder an zweiter Stelle. Wenn man das umgekehrt macht, führt es unweigerlich zu großen Problemen und Spannungen und gibt auch den Kindern ein falsches Vorbild für ihre Familie nachher. Der Ehemann bleibt an erster Stelle, dann kommen die Kinder und dann Leute außerhalb der Familie. Eine gottwohlgefällige Ehefrau sieht diese Prioritäten und praktiziert das auch in ihrem Umgang mit Mann, Kindern und mit anderen. Es ist nicht weise, wenn eine Frau das umstellt und beginnt, außerhalb der Familie mehr zu tun, so dass sie innerhalb der Familie nicht fähig ist, ihre Familie zu versorgen, wie sie es tun soll und wie ihr Auftrag von Gott ist. Das Ergebnis lesen wir in den Versen 27 bis 29. Achtens. Das heißt, sie behält ihre Haushaltung im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Und das ist jetzt ein Zitat. Viele Töchter sind wackere Frauen geworden, aber du übertriffst sie alle. Ein Lob kommt ihr entgegen, ein wohlverdientes Lob von ihrer Familie. Es ist Gott eine Freude, wenn der Ehemann seine Frau lobt, auch vor den Kindern, vor den Söhnen, und wenn die Kinder ihre Mutter loben. Nicht, bitte, nicht nur am Muttertag, sondern das ganze Jahr über meldet Dankbarkeit für die gute Lebensführung einer guten Frau und Mutter. Übrigens, in Vers 29 ist es sehr merkwürdig und beachtenswert, wo der Ehemann, der verliebt ist in seine Ehefrau, sagt, es gibt viele Frauen in der Welt, aber du bist die beste von allen. Ist sie die schönste Frau der Welt? Würde sie Schönheitswettbewerbe gewinnen? Ihm ist das unwichtig. Das Wesentliche ist, ihm ist sie die beste Frau der Welt. Und das ist ganz genau das Gegenteil von ehelicher Untreue. Die Wurzeln der Untreue liegen darin, wenn der Mann sagt, sie ist besser als du. Hier ist dieser Mann seiner Frau innerlich sowie äußerlich treu, weil seine Einstellung ist, ich habe die beste Frau der Welt. Und sie hat dieses wohlverdiente Lob von ihrem Mann gehört. Sicherlich war sie dankbar dafür. Anmut besticht und Schönheit vergeht. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihres Wirkens und ihre Werke werden sie loben in den Toren. Es gibt wenige Frauen in dieser Welt, bei denen man das so ohne Bedenken oder ohne Rückhalt sagen könnte. Ich bin so dankbar, in einer Familie aufgewachsen zu sein mit solch einer Mutter und mit solch einer glaubenden Oma. Und ich denke zurück mit großer Dankbarkeit an den Einfluss meiner Großmutter auf unsere Familie. Sie sagte zum Schluss ihres Lebens, sie starb mit 94 und mit 93 haben wir sie besucht und sie sagte, oh, ich bin so wertlos, ich kann nichts tun. Sie konnte nicht mehr arbeiten in der Küche, sie konnte nicht mehr aufstehen, sie konnte nur häkeln und die Bibel lesen. Wir haben noch manche der letzten Dinge, die sie gehäkelt hat, die sind mir für mein Leben lang eine positive Erinnerung an eine tugendsame Frau. Und ich sagte an dem Tag, als meine Oma das sagte, wo sie ihre Wertlosigkeit an den Tag legen wollte, eben falsches Denken über Wert, ich kann nichts mehr tun, also sei sie nichts mehr wert. Ich sagte, Oma, sag diese Worte nicht. Du bist von grenzenlosem Wert, nur weil du bist. Sie war Ruhepol für unsere ganze Verwandtschaft. Und ich bin so dankbar, dass ich solche Vorbilder in meiner Vergangenheit habe, über die man auch sagen kann, das ist eine tugendsame Frau. In Vers 30 sehen wir den Grund. Sie fürchtet den Herrn. Sie fürchtet den Herrn. Sie liebt den Herrn von ganzem Herzen und setzt ihre Lebensprioritäten unter Gottes Führung ein. Das ist die Aufgabe, die Praxis. Drittens das Problem. Wir haben gesehen gestern Abend, das Problem ist der Sündenfall. Warum sind nicht alle Frauen so? Weil wir in uns das Problem haben. Wir sind egoistisch. Wir wollen uns sowas nicht gefallen lassen, wie er sich jetzt benimmt. Und dann kommen die Worte zum Tragen, die in den Sprüchen stehen. Eine Frau, die nicht lernt, die Kraft von Gott zu holen und ihre Ehe zu führen mit Gottes Hilfe, wird verglichen mit einer rinnenden Dachtraufe in den Sprüchen. Ein zänkisches Weib, heißt es da, in Sprüche 22, Vers 19, 25, Vers 24, Kapitel 27, Vers 15 und Kapitel 19, Vers 13, vier Stellen in den Sprüchen, sprechen von einer Frau, die ständig nörgelt. Sie pickt und hackt und schiebt und drückt ihn in die Ecke, um dass endlich etwas aus ihm wird. Und sie macht ihn und dabei auch sich unglücklich, wenn sie sich so aufführt in der Ehe. Und wir Männer sind nicht vollkommen. Das muss man wohlbemerkt sagen. Wir Männer sind sehr unvollkommen. Aber die beste Antwort auf unsere Unvollkommenheit ist nicht ständiges Nörgeln und Rumhacken und Runtermachen und Kritik, sondern das Gebet und das Vertrauen auf den Herrn und das Vorbild selber am eigenen Leben, dass man den Herrn fürchtet. Vor einigen Jahren begann meine eigene Frau ein Bibelstudium. Sie begann mit diesem Bibelstudium, so dass sie mehrere Stunden in der Woche die Bibel studiert, mit Arbeitsunterlagen, Fragen, mit einem Lexikon und mit Konkordanz und mit Kommentaren und schreibt Antworten auf. Als sie begann mit diesem Bibelstudium, musste ich einen verlängerten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten verbringen. Und ich kam mit Verspätung, circa 6 Wochen Verspätung, wieder nach Hause, nach ihr. Und sie hat schon mit diesem Bibelstudium begonnen. Und ich habe gemerkt, sie ist ganz anders. Nach einigen Wochen habe ich meine Frau gebeten, mit mir zu einem Essen zu gehen, zum Restaurant. Und wir haben dann das Essen bestellt und ich habe ihr gesagt, du, ich habe einen ganz besonderen Anlass heute Abend. Ich möchte wissen, was mit dir los ist. Was bewirkte die Änderung in deinem Leben? Es war so offensichtlich, dass sie zur Ruhe gekommen war, wie noch nie in den guten Jahren unserer Ehe. Und sie sagte, ich habe angefangen, in der Schrift zu studieren. Und Gott gab ihr und gibt ihr vermehrt einen stilleren und sanfteren Geist. Oh, sie ist nicht vollkommen, genauso wie ihr Ehemann nicht vollkommen ist. Wir beide lernen und manchmal geraten wir immer noch aneinander in Missverständnis. Aber ich bin so dankbar, sagen zu können, dass Gott meine Frau geändert hat. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe solch eine Frau zu sein und zu werden. Die Lösung ist das Vierte, was ich sagen will. Sich helfen zu lassen von Christus. Die Frauen haben eine großartige Aufgabe. Und in der Praxis sieht es wunderbar aus. Nur das Problem ist unsere Sündhaftigkeit von uns allen. Die Lösung ist die Hilfe Gottes in Christus Jesus. Und ich möchte seine Hilfe jeder Frau wärmstens ans Herz legen. Beanspruche die Hilfe, die kommt aus der täglichen Beziehung zu Jesus Christus, über die Schrift, über das Gebet. Bete für deinen Mann, bete für deinen Vater, bete für deine Kinder, bete für die Verwandtschaft. Sei du die Frau, die Ruhepol ist für eine ganze Verwandtschaft, so dass man nachher zur Ehre Gottes sagt, sie war eine tugendsame, gottwohlgefällige, wunderbare Frau. Eine Frau, die zu Gottes Ehre gelebt hat. Wir haben heute Abend 2 Lieder gesungen von Fanny Crosby. Fanny Crosby ist blind geboren, hat Hunderte und Tausende von Liedern geschrieben. Mit 8 Jahren sagte sie, meckern, dass ich blind bin, kommt nicht in Frage. Ich bin dankbar, dass ich den Herrn sehe. Eine Frau, die dem Herrn gefällt. Und es gibt auch Susanna Wesley, Mutter von 19 Kindern. Unter anderem John und Charles Wesley, Gründer von Methodismus. Und was sie an Segen durch die Welt getragen haben und was durch diese eine Familie gegangen ist, durch die ganze Welt, sollte man nicht übersehen. Susanne Wesley hat es zu ihrem Auftrag und Aufgabe gemacht, eine Stunde alleine mit jedem Kind pro Woche zu verbringen. Mit 19 Kindern war das eine große Aufgabe. Aber man sieht die Früchte von dieser Frau und von dieser Familie. Eine Frau, die den Herrn fürchtete. Denk bloß nicht, dass diese Aufgabe eine niedrige ist in der Welt. Glaubt niemals der Lüge des Teufels, eine Frau müsste sich in der Arbeitswelt verwirklichen, sonst wäre sie nicht glücklich. Gott hat einen wunderbaren Platz gegeben für die Frauen unter uns, die als Mütter und Frauen dienen dürfen. Werde glücklich an dem Platz. Und noch ein Wort an die vielen Ledigen unter uns. Werdet nicht ungeduldig. Geratet nicht in Panik. Wartet, bis der Herr zusammenführt. Besser ist warten, als mit Gewalt eine Ehe zu beginnen, bei der man weiß von vornherein, es gibt nur Probleme. Ich bete mit uns zum Schluss. Vater im Himmel, man könnte viel mehr sagen, aber wir schließen hier heute Abend mit Ermutigung und mit Hoffnung. Wissend, dass du, Herr Jesus Christus, nicht nur einen wunderbaren Plan gegeben hast, sondern du gibst alle Kraft und alle Gnade zur Ausführung von diesem wunderbaren Plan. Vergib, wo wir an diesem Plan verfehlt haben, wo wir gesündigt haben. Vergib bitte den Frauen unter uns, die ihre Männer angegriffen haben und sie nicht unterstützt haben. Vergib ihnen. Und gib ihnen heute Abend neu die Freude, die Aufgabe richtig zu führen mit deiner Hilfe. Wenn jemand hier ist und dich nicht kennt persönlich, gib, dass heute Abend die Stunde der Rettung ist, dass die Person zu dir kommt und sagt, Herr Jesus Christus, rette mich. Ohne deine Hilfe bin ich ewig verloren. Ich bitte dich im Namen Jesu um deine Gnade für die Ausführung dieser wunderbaren Aufgabe. In Jesu Namen. Amen.